Schönen guten Abend, liebe Menschen. Ein Anfang, ein Stück Musik, weil ich habe das ja sozusagen nicht ganz, also leichtfertig wäre jetzt übertrieben, das leichtfertig anzukündigen, weil das ist ja was, was mir relativ leicht von der Hand geht. Ich habe immer gedacht, das Stück passt, das ist irgendwie für mich persönlich ein sehr empathisches Stück. Auch der Titel Reigen seliger Geister, ein Stück von einem Ritter, Christoph Willibald Gluck. Es gab ja komponierende Ritter, war ja noch dazu großer Opernreformator. Und in der Pariser Fassung, nicht in der Wiener Fassung, das ist auch ganz interessant, in der Pariser Fassung von Orpheus und Eurydike kommt als Zwischenaktsmusik dieser Reigen vor. Für mich persönlich eines der schönsten Flötenstücke, die es so gibt. Natürlich im Original mit Orchester. Und das kam mir heute in den Sinn. Und während ich so spreche, glaube ich, kam es mir gar nicht so zufällig in den Sinn. Zum einen hat es viel für mich persönlich mit Empathie zu tun, diese Sanftheit, diese Achtsamkeit. Zum anderen ist heute auch zufällig der 70. Geburtstag meiner Mutter, die nicht hier ist, sie hat es kurz überlegt, aber dann sind zu viel. Und das ist das Lieblingsstück von ihr. Also es war auch ein fernes Ständchen, das ist mir aber jetzt erst sozusagen das Unterbewusstsein spielt, der ja immer sozusagen.
Weil wir jetzt erst gerade von den Muttersöhnen geredet haben, oder?
Genau, wahrscheinlich. Ja, ich bin auch ein Sohn meiner Mutter, wie auch meines Vaters, der eben Flötenspieler ist, darum spiele ich auch Flöten. Ne? So ist es auch mit den Vätersöhnen. Schön, dass Sie da sind. Es ist wunderbar, wenn man so, dass der Salon so gefüllt ist mit Menschen wie oft, aber halt besonders. Zu diesem Versuch eines neuen Formats, Travöger trifft, Christine Heiden. Schön, dass du an meiner Seite bist. Der Kepler-Salon an sich ist ja sozusagen ein Ort der Wissensvermittlung, was Wissen auch immer ist, ein Ort des Diskurses. Vor einiger Zeit habe ich gehört, das ist also ein linker Ort der Aufklärung, das gefällt mir ganz besonders gut, weil das ist ja wirklich eine schöne Begrifflichkeit, wenn einem das zugeschrieben wird, ein Lusthaus des Wissens, da haben die Oberösterreichischen Nachrichten einmal geschrieben. Und wenn Sie regelmäßiger Besucher sind, wissen Sie, dass es sozusagen zu gewissen Fragestellungen immer Input gibt und dann Diskurs gibt. Wir werden heute auch sozusagen den Diskurs öffnen, soweit es ein Diskurs, wie diskursiert wir sein werden, werden wir sehen. Und ich habe eigentlich aus einem persönlichen Motiv heraus gedacht, es wäre doch schön, so ein persönlicheres Gesprächsformat auch hier hereinzubringen. Weil für mich persönlich, jetzt zum dritten Mal persönlich, scheint, also in meiner Beobachtung als Mensch dieser Welt und Gesellschaft, ich sage immer, die Subjektivierung wieder sehr wichtig. Was verstehe ich unter Subjektivierung? Das ist so ein Stichwort, das ist kein philosophischer Begriff oder irgendwie untermauerter Begriff, dass sozusagen dass du, das Persönliche, wieder einen größeren Raum kriegt in unserer Zeit. Vielleicht entspricht es vor allem einer Sehnsucht von mir. Schön, dass Sie Zeuginnen und Zeugen sind, aber ich glaube einfach, dass man diese Räume auch, um persönlich im Gespräch zu sein und sich nicht vielleicht an wissenschaftlichen, gesellschaftlichen Thematiken dezidiert abzuarbeiten und vielleicht auch Lösungen anzusteuern. Das nur vorweg, warum ich sozusagen dieses Format ins Leben gerufen habe. Und da bist mir auch gleich du in den Sinn gekommen, Christine, dich vorzustellen in Linz und Oberösterreich und darüber hinaus.
Genau.
Ist nicht unbedingt notwendig. du bist Chefredakteurin der Welt der Frau, als Kolumnistin jeden Donnerstag sozusagen zu lesen, Präsidentin des Presseclubs, du warst Managerin des Jahres 2008, ne? Bin gut vorbereitet.
Merk's Gott.
Du bist auch eine sehr wichtige Figur, ein sehr wichtiger Mensch im Kepler-Salon. Das sei hier auch dezidiert betont. Zum einen, glaube ich, warst du ziemlich vom Anfang an dabei, als Gastgeberin. Ich habe nachgeschaut, ich glaube, der zweite Abend war sogar der erste Abend hier, also 2009, im Jänner 2009. Und du nimmst hier auch die Funktion der Vizepräsidentin des Trägervereins an. Das wäre jetzt auch noch schnell los, sozusagen, das ist mein Kepler-Salon. Der Kepler-Salon wird ja privat getragen von vier Menschen, die im Vorstand sitzen. Die haften auch, wenn ich zu viel Geld ausgebe oder wenn wir irgendwas sozusagen, die haften persönlich, da sind wir wieder beim persönlich, und achten darauf und bewahren diese Institution sozusagen, dass die auch weitergeht. Wir sind natürlich, und das bin ich jetzt sozusagen bei den Formalismen, die Sie immer am Salon hören, wir danken unseren Fördergebern von Stadt und Land. Mittlerweile haben wir auch alle Subventionszusagen für dieses Jahr und sind ganz entspannt. Geld haben wir noch keins, aber die Zusagen sind auch schon was sehr Schönes. Und wir haben auch einen Freundeskreis, treten Sie doch bei, um 25 Euro im Jahr sozusagen ist der Mitgliedsbeitrag, Sie können auch mehr, da ist im Trimesterprogramm hinten die Möglichkeit beizutreten, das unterstützt wirklich und vor allem kommen Sie immer wieder und tragen Sie die Idee dieses Orts der Aufklärung immer wieder hinaus, dass wir lebendig bleiben, das ist ja das Wichtigste. Gut. Das war jetzt fast feurig, ne?
Ja.
Wenn man die Leidenschaft und Begeisterung für diesen Ort meinerseits spürt, dann ist das durchaus ernst gemeint und hoffentlich deutlich zu spüren. Ich bin im Übrigen als ziemlich genau 4 Jahre hier, also mit Anfang Mai darf ich sozusagen seit 4 Jahren hier das Programm mitgestalten. Zurück zu unserem Gespräch. Meine Idee war, dass ich sozusagen diesem Format auch immer an, dass wir uns an Begriffen abstoßen, nicht wissend, wo es uns hinträgt. Und mir kam Empathie in den Sinn. Mhm. Ich muss jetzt nur mal kurz, ich habe gerade in den letzten Tagen sehr stark natürlich beobachtet, was das sein könnte oder an mir ist. Am Freitag bin ich Zug gefahren, ziemlich weit nach Münster, also es sind 800 Kilometer. Und wie bekannt war, gab es einen Kabelbrand am Linzer Bahnhof, was weitreichende Konsequenzen im Reiseverkehr in ganz Europa hatte, zumindest die Bahn betreffend. Und da steht man dann mit 100 Scharen von Menschen am Bahnsteig, nicht wissend, der Mann am Schalter hat dann gesagt, das, was da angezeigt wird, das brauchen Sie gar nicht glauben, das gilt nicht. Es hat sich trotzdem die Zeiten, wann die Züge ankommen, immer wieder verändert, das hat eine gewisse Spannung auch. Und es ist interessant für mich gewesen, sozusagen zu beobachten, solidarisieren sie die Menschen, sind die sozusagen, ich sage gar nicht, ob Solidarität was mit Empathie zu tun hat. Mhm. Obendrein, wie ich von Münster zurückgefahren bin gestern, war selbiges, was in Linz geschehen ist, in Hannover. Ich wieder vor Ort. Die Reise hat wieder 12 Stunden gedauert. Nur war es dort noch ein bisschen spannender, weil ich bin sozusagen von Münster weg und dann kam die Durchsage, bitte verlassen Sie den Ort jetzt in Wunsdorf. Ich weiß nicht, wer Wunsdorf kennt. Ein Bahnhof oder ein, ich glaube, es ist sogar eine Stadt, aber es hat mich ein bisschen erinnert an den Schlüsselberger Bahnhof. Dort werden weitere Ansagen getätigt. Da sind dann nur ein paar hundert in so einer ICE passen viele Menschen ausgestiegen. Es gab keine Ansagen, es gab auch keine Anzeigen. Also das wurde nur mehr spannender. Und wieder sozusagen meine Beobachtung, wie reagieren die Leute aufeinander? Kommt man dadurch ins Gespräch oder nicht? Solidarisiert man sich vielleicht gegen das Feindbild Bahn, was ja auch eine gute Möglichkeit ist. Ja. Dann durchaus auch Gespräche, wie man sich gegenseitig hilft. Ich habe keinen Internetzugang gehabt, weil ich ein österreichisches Handy gehabt, das haben natürlich alle geschaut, was nichts gebracht hat, weil die eh nicht gewusst haben, was los ist. Ne? Es war wieder sozusagen dasselbe wie in der Wöser-Situation am Freitag. Dazwischen lag das muss ich euch vom Samstag auch noch kurz erzählen, wenn wir schon bei der Empathie sind, eine Hochzeit. Das ist, habe ich mir dann gedacht, wirklich ein Fest höchster Empathie. Ne? Da sagen nicht nur zwei Ja zueinander. Das war so eine kleine Gemeinschaft von nur 30 Menschen, einer unglaublich kleinen Kirche. Und da versammeln sich Menschen, das ist sozusagen wirklich ein Zusammentreffen höchster Empathie. Dann hat der dortige Kirchenmusikdirektor mittendrin auch noch einen Kanon einstudiert. Also wir haben gesungen und haben dann sozusagen innerhalb von 5 Minuten Dona Nobis Pacem so rührend gesungen. Es hat mich wirklich ergriffen, dass ich jetzt noch Gänsehaut habe. Und ich war nicht der Einzige. Für mich ein Zustand des höchsten Zusammenseins, ein höchst empathischer Zustand. Also vielleicht habe ich das sozusagen mit dieser Begrifflichkeit besetzt, weil ich an unser Gespräch heute schon gedacht habe. Empathie ist, so sagt Wikipedia, bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale in einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. In der letzten Woche gab es auf ORF.at, vielleicht hast du das gelesen, Christine, am 5. April, über die Es und Ös, die Füllwörter in Gesprächen, die man so hat. Wer glaubt, dass jemand, war dort zu lesen, der viele Füllwörter benutzt, nicht intelligent und kompetent sei, irrt. Es und Ös oder so, also ich verwende dann immer so sehr gern sozusagen, ich habe dann abgeleitet, ich bin besonders empathisch, weil das ist sehr lang, sozusagen, ne? Mein erfüllten viel mehr komplexe Funktionen und ließen Rückschlüsse auf die Empathie des Sprechens. Das ist eine Universitätsstudie, glaube ich, von Cork, Universität Edinburgh, die das sozusagen dahingehend untersucht haben, dass diese Füllwörter sozusagen Momente der Empathie und Ausdruck der Empathie sind. Da kam mir den Sinn, sozusagen, findet Empathie dort statt, wo diese scheinbaren Leerstellen sind, sozusagen, wo wir in eine andere sozusagen abgesehen. Kannst du das teilen? Kannst du mit dem was anfangen?
Ich finde diese ganze Begrifflichkeit so schwierig, ehrlich gesagt. Mir ist da heute ist zufällig untergekommen, ein Plakat des Klinikums Wels-Christkirchen. Darauf eine Frau, die so ganz freundlich lacht, ihr gegenüber ein älterer Mensch. Und der Slogan heißt Empathie leben. Und ich habe das Gefühl, dass Empathie momentan sowas wie ein neuer Imperativ ist und man weiß aber gar nicht genau, was das jetzt eigentlich ist. Ich glaube, man hat so ein bisschen ein Grundgefühl, wir leben so in einer kühlen Gesellschaft und jetzt brauchen wir Empathie, damit es ein bisschen wärmer wird. Und dann sagen wir manchmal Empathie, dann sagen wir wieder Mitgefühl. Wir wissen aber gar nicht genau, ist das das Gleiche oder ist das was Verschiedenes. Auf jeden Fall ist es positiv besetzt und Empathie verbindet man dann auch mit so, also mit den schönen Erlebnissen, oder? Ich meine, bei einer Hochzeit von Freunden gerührt zu sein, ist ja leicht.
Ja.
Aber was ist...
Wenn man nicht in die Braut verliebt.
Ja, das weiß ich nicht. Was.
Nein.
Aber du hast nicht geheiratet.
Nein, ich habe nicht geheiratet.
Okay, gut. Na, das ist ja schon mal gut.
Ich meine nicht, wenn man nicht, nur um das klarzustellen, entschuldige, wenn man nicht als Nichtbräutigam nicht verliebt ist, sozusagen, um das klarzustellen. Entschuldige.
Die Frage ist ja, sind wir zum Beispiel, also ich habe mir, weil du hast gesagt, ich brauche mich nicht vorbereiten, Vortrag muss ich auch können halten, das verunsichert mich ja gleich als jemand, der sich immer gern vorbereitet. Aber ich habe mir heute nur alle Fragen aufgeschrieben, die immer zum Thema Mitgefühl oder Empathie einfallen. Und ich habe 2 Seiten nur Fragen zusammengebracht, weil ich finde, dass das Thema viel mehr Fragen hat wie Antworten. Das mit den Es und mit den As könnte auch so eine Frage sein, ja, wo sozusagen, wo ist der Zwischenraum oder welchen Raum eröffnet Empathie? Ist Empathie zum Beispiel eine Vorstufe von Mitgefühl? Und ist Mitgefühl wieder eine Vorstufe von Liebe? ist Empathie sozusagen der niedrigschwellige Zugang zu den anderen Menschen, wo ich einfach nur mal in der Lage bin, in irgendeiner Art in den hineinzuversetzen. Also ist das der Punkt, wo ich in der Lage bin, sozusagen ein bisschen in den Schuhen des anderen zu gehen, zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen, wie es dem oder der jetzt geht und daher etwas zu empfinden. Und ist Mitgefühl dann möglicherweise schon die nächste Stufe, die nicht bei dem bleibt, sondern versucht etwas zu tun. Und ist Liebe vielleicht dann die Fortsetzung, wo ich gar nicht mehr etwas tun muss, sondern es sein lassen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich müsste da jetzt eingreifen. Also baut das so aufeinander auf, wäre für mich so eine Frage, die sie mit diesem Thema verbindet. Und beim Mitgefühl fällt mir dann immer ein, dass wenn ich Karten kaufe, um jemanden, weil jemand gestorben ist, zu schreiben, dann steht auf die Karten immer oder häufig drauf, mein aufrichtiges Mitgefühl. Und dann denke ich mir immer, gibt es ein unaufrichtiges Mitgefühl auch? Und was wäre das? Weil man ja glaubt, dass Mitgefühl ganz positiv ist, oder? Mhm. Also grundsätzlich aufrichtig. Mhm. Wieso betone ich es dann aber? Was ist dann das unaufrichtige Mitgefühl? Und da wäre dann für mich zum Beispiel eine Frage, ist Mitgefühl nicht oft auch eine Floskel? Und ist Mitgefühl nicht, oder gebiert das sogenannte Mitgefühl nicht wahnsinnig viel Kitsch? Also wenn man sich denkt, wie viele Worte im Namen des Mitgefühls in der Welt verbreitet werden, dann ist es ja häufig so, dass man ja eigentlich ein Gegenüber zudecken mit diesen Wörtern, oder? Also dass es nicht mehr Mitgefühl ist, zuzuhören oder zuzulassen, wie es jemand anderem geht und daneben zu stehen, sondern dass mit Mitgefühl sich oft auch der Wunsch verbindet, diesen unangenehmen Zustand, in dem ein anderer ist und der daher mir ein unangenehmes Gefühl verursacht, irgendwie zu beseitigen, indem ich da halt dann meistens verbal viel zu weit vorgreife, oder?
Ist das nicht, um da einzuhaken sozusagen, wie du sagst, zudecken, deckt man damit nicht oft eigene Gefühle zu, indem man wer stirbt, sozusagen ist man ja auch als Außenstehender, mehr oder weniger nahe, konfrontiert mit diesem Schmerz. Ne? Mhm. Wenn ich mein Mitgefühl ausdrücke, habe ich meine Schuldigkeit getan und kann mich sozusagen auch wieder zurückziehen und brauche mir aber diesem Gefühl, das vielleicht in mir auslöst, nicht ausliefern. Überdeckt das Mitgefühl sozusagen nicht manchmal, dieses Ausdrücken des Mitgefühls nicht manchmal die eigenen Gefühlsausbrüche und Regungen.
Wahrscheinlich. Beziehungsweise gibt es ja die Vermutung, dass Mitgefühl sehr häufig doch in das Mitleid geht. Mhm. Und das Mitleid sehr häufig die Komponente hat oder auch das Mitgefühl, dass ich eigentlich über mich selbst rede und nicht über den, dem mein sogenanntes Mitgefühl gilt. Ja. Also, dass man sehr häufig seine eigene Befindlichkeit hinein interpretiert. Das kann bei einer Hochzeit sein, oder? Weil man plötzlich zu Tränen gerührt ist, weil man, so wie ich, selber nicht verheiratet ist und sie denkt, mein Schön war es aber schon gewesen, oder? Oder indem man, wenn irgendetwas Trauriges oder Dramatisches passiert, sie denkt, ja, um Gottes Willen, wenn das mir passiert war, ich möchte mir es ja gar nicht ausdenken, oder? Also, dass man eigentlich doch sehr bei sich dann immer bleibt. Mhm. Und da ist der Ansatz, dass eigentlich sozusagen in die Liebe zu kommen, die Überwindung dieses doch noch selbstbezogeneren Mitgefühls ist, finde ich ganz einen interessanten Ansatz. Der ja irgendwie in diese K-Woche, finde ich, ganz gut passt.
Wenn du sozusagen von der Selbstbezogenheit, ist Liebe sozusagen dann Selbstvergessenheit? Und ich liebe dieses deutsche Wort Selbstvergessenheit, ich finde das einfach, es klingt da so schön.
Ja, wahrscheinlich kann man das so sagen, ja. Oder ich würde vielleicht eher sagen, eine Art von Selbstaufgehobenheit. Also, dass das Selbst auch aufgehoben ist. Und daher in der Aufgehobenheit nicht so stark eine Bestätigung durch das Tun, zum Beispiel durch das Beseitigen von Leid bei anderen Menschen braucht, weil es darauf vertrauen kann, dass so wie mein Selbst aufgehoben ist, auch das Selbst der anderen aufgehoben ist und das auch eine Kraft in sich hat und nicht nur durch mich und mein Helfen und mein Tun Kraft kriegt. Wobei es das ja auch braucht in der Welt, oder? Also ohne dieses tätige Mitgefühl würde man ja auch nicht weiterkommen.
Zur Empathie nochmal zurück, sozusagen die Hirnforschung, bei jeder Gelegenheit, wenn man über die Hirnforschung was liest, mahnt ja immer wieder daran, dass wir empathische Wesen sind von Haus aus, sozusagen. Mhm. Wenn eine Gefühlsregung ist, vor allem auch unsere Spiegelneuronen, ne, so ist zumindest. Ich kann das an meine Töchter sind noch relativ klar. Wenn ein Kind weint in der Nähe von der Kleinen, die Alma ist jetzt 9 Monate, sie weint sofort mit. Sie lacht aber auch sofort mit, wenn sie lachen hört. Mhm. Ist das sozusagen, weil da kommen wir ja zurück, dieses Empathie-Leben, was du, danke für die Aufmerksamkeit, sozusagen Empathie-Leben. Wir sind ja von Haus aus anscheinend hochempathische Wesen. Ne?
Ja, ich glaube, wir sind wahrscheinlich Wesen, in denen das angelegt ist und bei denen das ausgelöst werden muss. Also bei einem Gespräch gestern unter Freunden, wo es um dieses Thema gegangen ist, hat die Freundin gesagt, ich soll heute das einbringen, die Frage, ob Empathie genetisch ist. Weil sie hat gerade einen verflossenen Liebhaber, der behauptet hat, er kann nicht empathisch sein, weil das in seine Gene nicht drinnen ist. Na gut, ist jetzt ein Spezialfall, aber aber mir ist dazu eingefallen, dass wir haben von der Welt der Frau immer wieder so Sozialprojekte in Russland gemacht und unter anderem vor ein paar Jahren in einem Mutter-Kind-Heim in Novosibirsk und da waren Frauen mit Kindern, wo diese Mütter ein Programm bekommen haben, wo sie lernen sollten, die Regungen ihrer Kinder überhaupt wahrzunehmen. Und ich habe das selbst erlebt, dass da Frauen waren, die haben, da hat das Kind neben ihnen geschrien und die hat keine einzige Regung gemacht. Die hat auf das Kind nicht reagiert. Erst die Betreuerin, die dann gesagt hat, also sie soll sich jetzt bitte da hindran und das Kind will jetzt von ihr, was weiß ich, gewickelt werden zum Essen oder sonst irgendwas.
Das Kind wahrnehmen.
Wenn der genau, kind, ja. Und das Interessante ist, diese Mütter waren im Wesentlichen Kinderheimmütter. Also die sind selbst schon in Kinderheimen aufgewachsen und haben dann wieder Kinder gekriegt und da setzt sich die Geschichte halt fort. Und die Erklärung dort war, dass Mitgefühl sozusagen nicht genetisch ist, sondern epigenetisch. Das heißt, dass es sozusagen den Reflex braucht, der das auslöst. Also indem du mit deinem Kind oder andere mit deinem Kind Kontakt aufnehmen und sozusagen dieses Kontakt aufnehmen, dieses Empfinden trainieren, bildet sich das, was Mitgefühl sein kann, aus oder was Empathie sein kann aus, weil das offensichtlich auch mit diesen Spiegelneuronen zusammenhängt, wo man halt dann sozusagen das auch dann spiegelt, was man wahrnimmt, empfindet man, als ob man es selbst erleben würde. Und wenn das nicht ausgelöst wird, ist das nicht da. Und dieses Beispiel von dieser Mütter war mir da ganz plausibel, weil es ja eigentlich sonst keinen vernünftigen Grund gibt, warum die nicht reagieren sollten. Aber offensichtlich hat auf diese Kinder selbst nie wer reagiert. Und wer russische Kinderheime aus früherer Zeit kennt, weiß, dass da wirklich keiner reagiert hat auf das Kind. Ja. Die sind halt einfach irgendwie verwahrt worden. Und das macht offensichtlich sehr viel aus, dass wir für Empathie die Erfahrung brauchen. Mhm. Und die, eine der großen Fragen ist dann, wenn jemand als Kind das nicht erlebt hat, also keine Zuwendung, nicht diese Erfahrung von ernst genommen sein, in den Gefühlen wahrgenommen sein, in den Befindlichkeiten, weil es eine andere Erziehungskultur gegeben hat, oder weil, kann ich das später trainieren? Und da gibt's verschiedene therapeutische Schulen, die sagen, ja, das kann ich trainieren. Und eine dieser Trainings, die es da gibt, sind so Herzöffnungstrainings. Das gibt's im Christentum, das gibt's aber auch im Buddhismus, weil man der Meinung ist, die Empathie sitzt im Herz. Und wenn ich das Herz öffne, dann kann ich das trainieren. Dann kann ich dieses Wahrnehmen, das offensichtlich mit Empathie stark in Verbindung ist, trainieren.
Das ist schön, was du sagst. Es muss ausgelöst werden und dann sozusagen Raum zur Ausbildung kriegen. Ne?
Genau.
Warum glaubst du, dass gerade dieses Stichwort Empathie in unseren Tagen wieder so brennend ist? Sind wir wirklich in so einer kalten Welt?
Ich glaube, also für mein Gefühl ist es schon ein, also es wird wie da beim Krankenhaus natürlich schon wieder ökonomisch eingesetzt. Gell? Also da wirbt schon wieder ein Krankenhaus damit, dass da die Leute empathischer sind, ist wie in einem anderen Krankenhaus.
Aber ich finde es dann besonders schön, weil da ist das Plakat und dann steht drüber nur mal: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ne? Ja, das ist aus einer Präsentation.
Also Empathie leben.
Aber vielleicht ist es eine Reaktion auf eine sehr stark ökonomisierte Gesellschaft, dass man sich wünscht, als Mensch wahrgenommen zu werden, weil das ist es ja am Ende, oder? Also, dass ich in meiner Menschlichkeit, in meiner auch Bedürftigkeit, in meiner Vielschichtigkeit, in meiner, so wie du das mit der Musik machst, in dem, was ich gar nicht versprachlichen kann und was trotzdem mich als Mensch ausmacht, dass ich in dem wahrgenommen werde, dass das sehr stark ist. Ich glaube nur, dass vielleicht das ein Thema ist, dass man sich halt Empathie hauptsächlich für sich selber wünscht, oder? Also man wünscht sich von den anderen, dass sie empathisch mit einem sind. Die Frage ist, umgekehrt ist es ja viel schwieriger. Also ich persönlich tut mir bei sympathischen Menschen immer leichter mit der Empathie wie bei unsympathischen. Und eigentlich wäre doch dort irgendwo der Test, oder wie weit es wirklich her ist mit meiner Empathie. Weil das ja doch eher eine Selbstbestätigung ist, oder? Mhm. Also so wie das schöne Gefühl bei der Hochzeit.
Genau.
Das ist ja schon relativ leicht. Aber ich kenne einige Leute, wenn ich mit denen empathisch sein soll, boah. Da brauche ich schon therapeutische Unterstützung, damit das wirklich funktioniert. Ich glaube, es ist ein recht komplexes Ding. Mhm. Also
das habe ich sozusagen, dass man sich für sich selber wünscht, das glaube ich auch. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, wie weit ist man selber mit sich selber empathisch? Ob das nicht auch immer ein Thema ist. Es ist immer sozusagen auch ein im Du ein Thema, sozusagen für sich oder dem anderen. Aber wie selber ist man sozusagen empathisch mit seinen eigenen. Ich habe mich da selber auch ein bisschen beobachtet, wenn die Wochen so übervoll sind und die Aufgaben sich überschlagen, holen wir jetzt gestern dann im Zug, da habe ich ja Zeit gehabt, ne? Ist auch schön, Zeit zu haben, nicht aussteigen zu können und auch nicht aussteigen zu wollen, wenn man ankommen will. Wie empathisch bin ich eigentlich zwischendurch mit mir selber und mit meinem Bedürfnissen, wenn das Empathie ist.
Wie nimmst du das wahr? Wann hast du das Gefühl,
dass wenn der Tageslauf so angefühlt ist über Wochen, dass ich eigentlich irgendwie zu kurz komme. Das passiert ja mitunter.
Nicht? Also du bist ja mittendrin. Also du kommst ja voll auf deine Rechnung, oder?
Ja, stimmt.
Was kommt da zu kurz eigentlich?
Na, wenn man sozusagen in diesem aktiven, gestalteten, das meine, Status permanent ist, dass man sich denkt, eigentlich ist es gut, dass ich jetzt 12 Stunden im Zug geschenkt kriege, ne? Weil ich da mal nichts tue und auch wieder mal vielleicht her, oder einfach rausschauen. Weil man ja oft getrieben ist von seinem Aktivsein, ne?
Also empathisch ist dann mit sich selbst, dass man sich wahrnimmt.
Ja. Darum ist es sozusagen die Frage, weil man ja sehr stark von der Wahrnehmung waren. Empathie hat offensichtlich sehr viel mit überhaupt Wahrnehmen zu tun. Ne? Weil wenn du sprichst von diesen russischen Müttern, die aus Kinderheimen kommen, die man hinweisen muss, du, dein Kind schreit. Dann geht es ja um Wahrnehmung.
Genau.
Weil offensichtlich ist die Wahrnehmung nicht da. Es ist sozusagen, und ohne Wahrnehmen kann man nicht Mensch sein, oder? Behaupte ich jetzt einmal ganz kühn.
Naja, Mensch sind wir ja immer,
naja,
sozusagen.
Ja.
Aus dem kommen wir gar nicht
aber
raus.
Aber miteinander Mensch sein, sozusagen.
Ja. Naja, vielleicht ist Empathie oder Wahrnehmen der Weg auf das Fragile und auch auf das, wie soll man denn sagen, das Widersprüchliche, das Bruchstückhafte dessen, was wir eigentlich bei uns selbst wahrnehmen oder wahrnehmen können, auf das aufmerksam zu sein und dadurch die Fähigkeit zu haben, dieses Fragile und Bruchstückhafte auch bei anderen wahrzunehmen. Also aus diesem Anspruch, da könnte oder müsste irgendjemand perfekt sein, nach irgendwelchen Vorstellungen, dass das eigentlich unmenschlich ist, also wenn man schon bei diesem Begriff der Menschlichkeit bleibt, sondern dass wir sehr, sehr fragile Wesen sind und mit unserer Wahrnehmung ja häufig in der Sprache gar nicht weiterkommen. Also bei mir zumindest ist es so, dass die Selbstwahrnehmung sehr häufig in die Träume viel präziser ist wie im Wach. Und dass dann wieder ein Traum kommt, der diese Selbstwahrnehmung so präzise ausdrückt eigentlich. Und da war zum Beispiel zum Thema Empathie mit sich selber, habe mir letzte Woche geträumt, die mich kennen, wissen, dass ich einen kleinen Hund habe. Und ich habe ich habe den Hund aus dem Auto lassen und wollte mein Auto noch abstellen. Und habe meinem kleinen Hund nicht gesagt, dass ich jetzt nur mein Auto abstellen gehe. Man dachte, der wird sicher jetzt nachrennen. Und habe mir gedacht, auf das lasse ich jetzt ankommen. Und fahre um so einen Wald herum und auf der anderen Seite gehen große Pferde. Und der kleine Hund geht zu den Pferden hin und fängt zum Abhören an und bellt an. Und eins von den Pferden dreht sich um und versetzt ihm einen Tritt in den Brustkorb. Und der Hund, bums, bleibt natürlich liegen. Guter arme Hund. Und ich habe mein Auto abgestellt und bin hin und habe den kleinen Hund aufgenommen und habe ihn zu und habe gespürt, wie er gejabst hat und so. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, der Hund, das ist ein Seelentier jetzt ja gewesen, ja. Und das, dass ich den aufgenommen, dass ich ihn aufgenommen habe und gehalten habe, habe ich mir gedacht, das habe ich eigentlich in der Szene jetzt gut gemacht. Also, dass dieser Ort von empathischer Umgang mit mir selbst war, wenn der ja, zuerst war ich zwar nicht nett zu ihm, weil ich nicht gesagt habe, was ich tue, aber
du wolltest das ja drauf ankommen lassen, hast du gesagt, ne?
Ja, ein bisschen zu viel riskiert, ja, eigentlich, aber dann doch irgendwie. Aber so ist es ja häufig, oder? Und ich denke, was ich damit sagen will, ist, dass die Wahrnehmung ja, glaube ich, von einem selber sehr vielschichtig ist. Und dann gibt es eben so Medien, die einem helfen, was wahrzunehmen. Also wie du das geschildert hast mit Musik oder wenn man dann gemeinsam singt oder sowas, dann hat man ja auch das Gefühl, dass sie das Herz, man sagt dann, das Herz geht mal auf, oder? Oder Welten öffnen sich oder sowas. Also offensichtlich geht aber Empathie vermutlich doch gemeinsam fast ein bisschen leichter, oder?
Ja, du sagst, das Herz geht, mir kommt mir jetzt noch in den Sinn, dass man als Musiker ja relativ oft hört, schön war es, es hat mir sehr gut gefallen, aber ich verstehe ja nichts davon. Mhm. Und ich sage dann immer, ich verstehe ja nicht viel davon, weil einfach, wie der Herr Bach oder Herr Bruckner seine Stücke gebaut hat, kann ich vielleicht nur annähernd ein bisschen analysieren, aber ich verstehe eigentlich nichts davon, wie das zustande kommt. Ich meine, ich verstehe was von Schöpfungsprozessen. Dem wohnt ja ein Geheimnis inne, das man eben, weil es Meisterwerke sind, nicht begreifen kann. Die über Jahrhunderte funktionieren. Ne? Es ist sozusagen auch irgendwie dieses Herz aufgehen, ist ja was jenseits des Verstandes. Darum sagst du, da bin ich wieder bei dem, da sitzt, dem Herz wird die Empathie zugeschrieben, sozusagen. Mhm. Ne? Dann sind wir wieder bei den Füllwörtern. Aber es kann natürlich sein, dass man in Füllwörtern relativ viel nachdenken muss, was man als nächstes sagt, ne? Im Gespräch.
Na, aber vielleicht ist das Füllwort ja, ich meine, Füllwort, oder wenn ich jetzt im Gespräch sehr häufig sage, und a, dann animiere ich ja eigentlich mein Gegenüber weiterzureden, oder? Mhm. Also jetzt in meinem journalistischen Kontext ist das so, wenn man sich so Bänder abhört, die man selber so aufnimmt, dann sind das immer so bestätigende, also ich höre dazu, red weiter. Mhm. Aber vielleicht wäre manchmal das auch die angemessene Reaktion auf etwas ganz Besonderes, oder? Mhm. Oh. Also weil man es ja vielleicht mit einem anderen Begriff gar nicht so schön sagen kann, wie mit also das, was einen berührt oder betrifft.
Mhm. Mhm. Ja. Ein guter Moment, das Publikum. Also wir, ein guter Moment sozusagen einfach auch für Ihre Beiträge zu öffnen. Wir werden ja auch Kepler-Salon leben. Wer möchte Sie denn einschalten in die Diskussion, was beitragen?
Ich beginne mit einer Provokation. Ich habe keine Empathie. Wir wurden zur Gefühlskälte dressiert. Jetzt vorbei mit der Provokation. Allah, die Sprache, Empathie, ein Wort. Ich möchte nicht in die Lautstraße gehen und fragen, wie viele von 100 das wirklich verstehen. Es gibt in meiner Heimat ein Lied, das geht ganz anders. Das heißt zum Beispiel, in die Berg bin ich gern und da freut sich mein Gmiert. Das Gmiert ist doch so herrlich. Das ist viel kürzer wie Empathie und die drückt das aus, was ich meine. Ja, und meine Frage wäre, ob das nicht der Schlüssel ist zu dieser Herzenswärme, die kriegt man nicht in den Genen vererbt. Die Herzenswärme kriegt man von der Mutter. Wenn man die Körperwärme der Mutter spürt, dann weißt du, was ein Herzblut ist. Und das setzt sich dann fort. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel in vielen Reden gern meinen Dialekt verwende, weil der hat viel schönere Färbungen. Ja. Der ist nicht so strikt und so exakt und so präzise wie die hochdeutsche Sprache. Das heißt, abschließend die Frage, braucht man nicht einfach viel gemütlicher miteinander reden und dann kehrt die Empathie zurück?
Es ist schwieriger mit gemütlicher reden, oder? Ich habe jetzt gerade gedacht, was machen wir mit denen, die nicht unsere Sprache sprechen? Zum Beispiel. Das Gemüt ist ja eher interessanter Begriff, weil der Mut ja drinnen vorkommt. Und es gibt ja beim Mitgefühl, auch die Frage des Mitgefühls, man hat ja möglicherweise auch Geschwister in uns, oder? Da könnten ja die Geschwister des Mitgefühls, könnten ja zum Beispiel der Mut sein oder die Großzügigkeit oder ja, zum Beispiel die Dankbarkeit oder solche
Schwester Dinge. Die Schwester der Liebe ist die Selbstlosigkeit. Weil das, was man für einen geliebten Menschen tut, tut man ohne Vorbehalt, ohne Hintergedanken. Ja? Das heißt, die Gefühle haben sehr wohl Schwestern. Aber
die Frage ist ja,
weil wir zur Striktheit erzogen wurden, zur Härte erzogen wurden, zur Korrektheit.
Aber das mit dem Tun ist ja eine interessante Frage, weil beim Tun ist ja immer die Frage, wenn ich das Mitgefühl sehr oder ja, wenn ich das sehr stark mit Tun verbinde und mein Gegenüber würde es dann aber gar nicht oder nimmt es nicht so an, dann wären manche Leute ziemlich böse. War das jetzt dann eigentlich ein Mitgefühl? Oder braucht Mitgefühl sozusagen in sich die Akzeptanz, dass der Mensch, mit dem ich da mitfühle, Dinge auch ganz anders entscheiden kann und weder meinen Ratschlag noch meine Worte noch sonst irgendwas annimmt und ich bin ihm trotzdem nur im Mitgefühl verbunden. Häufig schlägt es dann ja um in Ablehnung und dann sagen wir, okay, das haben wir zum Beispiel bei den Flüchtlingen ja schon kollektiv erlebt, wie das dann geht, dann schlägt es einfach um, weil die das, weiß ich, was sie alles nicht wollen. Also ist es dann noch Mitgefühl? Oder was wird's dann eigentlich?
Also muss das Mitgefühl immer sonnig sein?
Nein.
Und das haben wir meinem Partner, ich zeige meinem Partner am besten meine Gefühle, auch wenn ich ihm zum Beispiel zeige, dass ich jetzt enttäuscht bin. Why not? Das ist ein wesentlicher Aspekt. Gefühle sind nicht immer nur himmelhoch jauchzend, sondern manchmal auch zu Tode betrübt. Und wenn man zu Tode betrübt ist, kann man einem geliebten Menschen das zeigen. An x-beliebigen Fremden auf der Straße sagt man das nicht. Ganz eindeutig. Das ist die Dimension des Gefühls ist, dass ich himmelhoch jauchzende genauso vermitteln kann wie trübe und beschwerte. Ja, gerade wenn man von den ich habe die Russen in Westsibirien durchaus als sehr gefühlvolle Menschen kennengelernt, nämlich harte Männer, aber das waren sentimentale Männer unter schwersten Lebensbedingungen.
Also jetzt wollte ich eins zuerst, aber jetzt gehe ich kurz darauf ein mit dem Mitgefühl. Weil du gesagt hast, ja, manche möchten das nicht. Manche, finde ich, sind sogar total erschrocken, wenn man plötzlich sagt, du, ich krieg irgendwas mit, dir geht's heute nicht gut. Also völlig und drücken das dann weg, ja, und sind dann, da sag ich, ja, dann red oder so, ja, oder, und, also, dass es heute nicht mehr so selbstverständlich ist, dass jemand anders von jemand anderen was mitbekommt. Wie es sozusagen, wie es jemandem geht. Und das finde ich interessant manchmal, ja.
Dessen bin ich nicht ganz sicher, ob das früher so viel anders war. Dessen bin ich nicht ganz sicher.
Okay, ja, also aber ich bin darüber irgendwo schon erschrocken drüber. Also so, dass, gut. Ich wollte aber was anderes mit dem Gefühl sagen. Also ich habe zum Beispiel zwei Sachen, Empathie und Gefühl, würde ich nicht gleichsetzen. Das zusammenhängt schon, aber nicht gleichsetzen. Und andererseits ärgert mich, dass in der Werbung so viel Gefühl. Also du siehst oft, ja, also manchmal sind so Texte, so ähnlich wie jetzt da in Welt, ja, so Texte, wo Mitgefühl, weiß ich, Sprudel Mitgefühl, dies Mitgefühl. Und dann denke ich immer, das kann es nicht sein. Das Joghurt mit Gefühl und. Ja? Also ich sehe keine Werbung, weil ich keinen Fernseher habe. Aber wenn ich manchmal so Plakatwände gehe, dann denke ich, was soll das? Ja,
Werbung weil das funktioniert mit Emotionen.
Ja? Ja, weil das, ich finde es was sehr intimes Gefühl. Also Gefühl, ich lasse auch nicht so sehr persönlich bei mir jemand ran, so dass jemand mitkriegt, so wirklich die Gefühle, die ich habe.
Ja, schauen wir.
Also für mich sind das zwei verschiedene Dinge, Mitgefühl und Empathie. Für mich ist Mitgefühl, wenn mir jetzt jemand was erzählt und ich habe Mitgefühl mit ihm. Empathie ist für mich, wenn ich, ohne dass der andere etwas mir offenbart, spüre, wahrnehme, wie geht's ihm. Und diese Empathie, glaube ich, sehr wohl, die kriegt jeder mit. Nur, wie es manchmal in Kindergärten geschieht, wie Sie erzählt haben, diese Empathie wird niedergedrückt. Sie wird sie wird einfach nicht gelebt. Dann gibt es aber Leute, die haben sehr wohl Empathie von klein auf, aber es kann durch ein Schockerlebnis diese Empathie komplett verloren gehen. Die machen zu und dann ist es Geschichte. Und wenn dieser Schock nicht aufgearbeitet wird, dann kommt auch die Empathie nicht zurück mit allen Übungen, die man machen kann. Ja, das war meins, danke.
Dahinter, ja.
Ja, ich glaube, eine Basis, damit man Empathie und Sympathie aufbringen kann, ist das, was ich auch selbst mag. Es steht ja schon in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt ja Leute, die sind in der Seele grantig oder zwider, wie man so schön sagt, und die, glaube ich, werden sich schwer tun, Empathie und Sympathie aufzubringen.
Ich habe heute Nachmittag zufällig Radio gehört, Ö1, und da war ein Gespräch mit dem deutschen Philosophen Brecht. Und da ist es ganz kurz auch über Empathie gegangen. Und da hat er gesagt, dass das quasi erwiesen ist, dass Empathie ungefähr im Kindesalter mit 2,5 Jahren bis etwa 6 Jahren bereits, Sie haben es erwähnt, angelegt ist. Ja? Und im Nachhinein kaum noch erlernbar ist, die mit zunehmendem Alter, so hat er das formuliert, werden die Straßen immer enger. Also sich zu ändern, was in der Kindheit nicht angelegt ist, das ist sehr, sehr schwierig. Und meine persönliche Meinung ist, der größte Feind, der momentan so grassiert, das ist die Gleichgültigkeit. Und die, ich glaube, es hat sogar der Papst das ausgesprochen, dass das eine ganz große Sünde unserer Zeit ist. Eben diese fehlende Empathie dann. Aber es liegt an der Erziehung.
Oh je, da sind wir einfach.
Aber was man sieht, sozusagen, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Das ist, wir arbeiten uns da wirklich an einem großen Begriff ab. Ne?
Ja.
Ja. Empathie leite ich ab von Mitgefühl, Gefühl. Es beginnt in der Kindheit, ganz sicher. Ich weiß es von meinen Kindern. Und man kann sicher viel dazulernen, auch im Erwachsenenalter noch. Das weiß ich selber. Und Empathie zum Beispiel in der Musik. Wenn ich etwas singe oder spiele, muss ich auch empathisch sein, sonst kann ich es nie so bringen, wie es sein sollte. Mhm. Ja. Und ich denke, Empathie, Mitgefühl ist sowas Schönes. Und ich merke heute öfters von Menschen, waren die mir fragt, wie geht's da denn? Ich wünsche mir oft, dass einfach Leute nur zuhören. Ja? Und ich beobachte oft Menschen, wenn wer wen fragt und so, wie sofort wird er irgendwas eine interpretiert, anstatt Mitgefühl alleine einfach nur dastehen und horchen. Ja? Ich finde das wunderschön. Und das ist aber gar nicht mehr so einfach in der heutigen Zeit. Und ich wünsche mir, dass das wieder ein bisschen mehr forciert wird in der Menschheit. In unserem Zeitalter mit Handy und verschiedensten Medien.
Aber das ist vielleicht ganz kurz, ja, beim Mitgefühl, glaube ich, wirklich so ein Thema. Also das ist jetzt angelesen, aber das Problematische beim Mitgefühl ist offensichtlich ja, dass das Mitgefühl sozusagen auf den Resonanzraum bei uns selbst geht und wir daher immer im Spiegel unserer eigenen Erfahrungen und Empfindungen das Gegenüber interpretieren. Und manchmal drücken es ja leider so. Also es gibt ja tatsächlich Menschen, die nicht gar so gut zuhören können und die kurz zuhören und dann sagen, ja, das kenne ich von mir auch. Und dann kommt schon die Geschichte, was von sich selber auch alles kennen und dann sitzt man schon wieder da und denkt sich, aha, ja, das war jetzt eigentlich gar nicht, das hat mir jetzt nicht wahnsinnig weitergeholfen, aber ist eh recht, wenn du dich ausreden kannst. Und das ist sozusagen das Problematische vom Mitgefühl, dass man in dem auch stecken bleiben kann, ja, dass ich sozusagen das Gegenüber möglicherweise gar nicht wirklich wahrnehme, sondern nur glaube, weil ich meine eigenen Dinge halt wieder schurch, in welche Schublade konnten das reinpassen, was mir die oder der gerade erzählt, und dann sage ich, ja genau, Schublade kenne ich schon, da ist das drinnen.
Und dann musst du das und das tun, vielleicht dann.
Genau. Ja. Drum ist für mich eigentlich die Frage sozusagen, wenn Empathie einmal die grundsätzliche Möglichkeit ist, überhaupt wahrzunehmen, was ist bei mir und bei anderen, Mitgefühl, dann die nächste Stufe ist die, wenn ich gefragt bin, auch tätig werden kann in irgendeiner Form, wenn ich gefragt bin. Und ob nicht dann wirklich das, was man mit Liebe meint, die nächste Zündungsstufe sozusagen ist, das da gibt. Darf ich nur ganz kurz erzählen, weil ich gerade für einen Text diese Geschichte mit dem Lazarus in der Bibel da wieder gelesen habe. Und das finde ich ja ganz interessant, weil die Lazarus-Geschichte kennen die meisten, oder? Das Kind ist das ja so faszinierend, der ist schon tot, liegt schon längst im Grab und dann steht er wieder auf und so. Und die Geschichte ist ja ganz interessant, weil der sagen schon, ja, der Lazarus, dem Freund geht schlecht und der Jesus, der tut überhaupt nicht weiter, gell? Null Mitgefühl. Der stirbt, der kommt nicht. Die Schwestern, die rären und sind ganz verzweifelt und dem ist es. Dann sagt er, ja, hätte es mir halt früher gesagt, wäre ich vielleicht schon früher gekommen, gell? Also eigentlich das, was wir sagen, überhaupt nicht mit Mitgefühl, wie wir durften, ja, heilig sind, um Gottes Willen, und was ist denn da alles passiert? Und der sagt dann nur, ja, geht's zum Grab und tut's den Stein weg. Und dann sagen die Schwestern, das ist schon der vierte Tag, der riecht ja schon. Und dann sagt er, na, tut's den Stein weg. Und dann sagt er in das Grab hinein, zu ihm, Lazarus, komm heraus. Und zu den anderen sagt er, nehmt ihm die Binden ab und lasst ihn gehen. Und das ist für mich jetzt überhaupt nichts Empathisches oder nichts Mitfühlendes, sondern das heißt zu dem, hey, weißt du was, geh außer aus deinem Grab. Du geh außer. Ich geh nicht für dich, keiner. Wir haben nur einen Stein weg da, ja? Du geh raus. Und zu den anderen heißt es, lasst ihn doch gehen. Nehmt ihm die Binden ab. Lasst ihn gehen. Zu den Schwestern. Und das, finde ich, ist eigentlich für mich eine unglaublich kompakte Geschichte zu unserem Thema. Wenn ich das als ein Lehrstück von Empathie, Mitgefühl, Liebe sehe. Und das ist meistens so in der Bibel. Das ist der Jesus ist frei von jeder bedulichen Floskelgeschichte. Der sagt immer, nimm dein Bett, steh auf und geh. Komm aber vom Baum, geh. Also die Christel Lieben ist eine Wiener Psychotherapeutin, die hat den Begriff geprägt, lieben frei von Mitgefühl. Das hört sich ganz als paradox an, meint aber, dass ich schon zum Mitgefühl fähig sein muss, damit ich zur Liebe kommen kann, aber dass ich nicht im Mitgefühl hängen bleibe, weil die Liebe nur mehr ist. Die setzt darauf, dass in dem Menschen erstens einmal jeder seinen eigenen Weg geht, der ihm oder ihr gemäß ist. Und den brauche ich nicht korrigieren, den brauche ich auch nicht eingreifen, den brauche ich nicht steuern. Und dass jeder Mensch in sich auch das hat, was er braucht. Ich kann vielleicht von außen ihm einen Zuruf es machen, ja, steh auf und geh oder sowas. Aber ich brauche ihm keine Krücken bauen, ich brauche ihm keine Stützräder bauen, ich brauche ihn nicht irgendwo in einer geschützten Wohnung unterbringen. Er hat das in sich. Und das finde ich eigentlich schon eine ziemlich starke Ansage, weil im Mitgefühl wollen wir uns ja meistens auch ein bisschen unentbehrlich machen.
Oder? Ja, und als häufen wir ja manchmal irgendwelche Sachen, überdicken irgendwelche Sachen, ja. Wie du sagst, aus eigenem Bedürfnis, aber trauen dem ja dann oft, wir machen ja dann das Gegenüber manchmal kleiner. Das ist ja quasi genau. Dieses, steh auf und geh, tu einfach.
Sonst genau. Geh
Genau.
Schön. Wenn wir da so alle über Mitgefühl und Empathie reden, in so einem Kreis, jeder weiß, um was es geht, oder zumindest glaubt es zu wissen, wie weit bringt die Empathie die Welt, wenn ich mir jetzt schaue, ein Erdogan, ein Trump in Nordkorea, total empathische Menschen. Beim Trump kommt es, wenn er dann die Kinder sieht, bei dem Giftgasangriff, wenn sie dann so sind, dann kriegt er momentan Mitgefühl und dann wird dort bombardiert, wenn das so ist. Darum sage ich, was ist wirklich Empathie im kleinen Kreis, aber so jetzt wirklich weltweit gesehen, sind wir umgeben von Menschen, wo ich das Gefühl habe, die denken überhaupt nichts anderes, sondern nur an die eigene Macht, an sich. Null Empathie kann ich da entdecken. Oder, aber es wird ja auch so, also die Welt ist ja halt so, jeder schaut, dass er der Beste in der Wirtschaft, der Beste im Sport, es wird keinen empathischen Sportler geben, der sagt, mein Gott, na, den Vergunder, das ist jetzt auch so, dass er Erster wird, mein Gott, na, super, soll der Erster werden. Ich war eh schon so oft Erster, würde der Hirscher nie sagen. Aber
würde es nicht hassen, sozusagen empathisch zu sein, im Sinne von Lazarus zu sagen, schau, dass du schneller bist.
Ja, wie weit bringt die Empathie den Menschen, das ist jetzt einfach nur provokativ gefragt. Wie erfolgreich ist man als empathischer Mensch und wie erfolgreich, jetzt was man unter Erfolg versteht natürlich, das ist immer klar. Ich bin lieber empathischer Mensch, aber jetzt rein so ganz offen, also einfach so, wie soll ich sagen, so universell gesehen, weltweit. Ich weiß nicht. Journalisten, ich liebe Ihre Artikel, Sie sind eine Journalistin, das ist jetzt nicht Lobhudelei, aber wenn ich das lese, kritisch, aber nie sarkastisch, nie, wo man sagt, die anderen verletzen, das ist aber nicht immer so. Und darum frage ich, wie weit bringt es einem in der eigenen Karriere, in der Politik, wenn man wirklich empathisch ist? Das ist jetzt einfach nur eine provokante Frage. Vielleicht wissen Sie eine Antwort.
Danke. Willst du darauf reagieren?
Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, weil es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, weil ja es ist ja kein Mensch für sich und die an die Macht kommenden Systeme sind ja nicht für sich. Sie sind ja auch Teil einer größeren Logik, die da offensichtlich irgendwie im Gange ist. Und meiner Einschätzung nach ist halt immer alles so wie auch bei Menschen nebeneinander. Also ich habe den Eindruck, dass es global gesehen unglaublich viele Menschen gibt, die in irgendeiner Form sich mit den anderen Wesen dieses Planeten sozusagen auf Augenhöhe fühlen, wenn man das auch mit empathisch bezeichnen würde. Und dass das schon sehr, sehr stark zugenommen hat, dass wir einander weit nicht mehr so fremd sind wie noch vor 50 Jahren, weil ich nicht zuletzt mit diesen sozialen Medien mit allen Menschen dieser Erde jederzeit eigentlich Kontakt aufnehmen kann, sofern sie auch so ein Kastel haben, in das man eine reden kann oder eine schauen kann oder sowas. Das ist ja eigentlich, da sind wir ja viel, viel weiter wie vorher, finde ich, wo man irgendwie das Gefühl gehabt hat, keine Ahnung, ein Bulgare, das ist schon ein Wesen von einem ganz anderen Kontinent. Und jetzt wissen wir so viel, unterscheiden wir uns nicht. Im Gegenteil. Also, wie vor Jahren einmal im Kongo war, mit der Caritas, wo wir ein Frauenprojekt, unter anderem auch ein Frauenprojekt besucht haben, und dann haben die Frauen aus dem Dorf dargestellt, was diese Unterstützung bei der Alphabetisierung für sie bringt. Habe ich mir gedacht, vor 30 Jahren haben das die Mitglieder der katholischen Frauenbewegung in Oberösterreich gesagt. Da hat man gemerkt, der Unterschied ist nicht groß. Der ist ein bisschen Zeit verschoben, Kultur verschoben, aber das, was uns im Inneren motiviert, antreibt, freut, die Frage nach Sinn, die Frage nach Vermeidung von Leid und so antreibt, da sind wir uns ziemlich ähnlich, glaube ich. Und da finde ich, dass wir uns verbessert haben, global, oder?
Aber ich glaube, du hast das Stichwort geliefert, was sozusagen die virtuelle Welt, die neuen Medien betrifft. Vielleicht ist Empathie deswegen auch wieder so thematisiert, weil wir, ist es real, was da passiert an Kommunikation? Ich denke mal, AS Elektronika hat jetzt zum Beispiel auch das andere Ich im Herbst, ne? Was sind das für Ichs, denen ich begegnet, ne? Der Informationsaustausch. Ich versteige mich so gerade selber, ich habe ein bisschen meine Gedanken. Bin ein bisschen hinten noch. Vielleicht rufen wir deswegen oder wieder, ist Empathie wieder ein Schlagwort mehr? Keine Ahnung.
Aber jetzt stelle ich mal eine provokante Frage. Die ist wirklich provokant, wenn ich jetzt an den Anschlag in Stockholm denke. Mhm. Kann ich Empathie mit dem Attentäter aufbringen? Kann ich sagen, was ist in so einem Menschen passiert, bis der zu dem Punkt kommt, wo er sie in den LKW reinsitzt und andere tötet? Wenn ich davon ausgehe, dass der gleich gestrickt ist wie wir alle, kann ich mit dem Empathie aufbringen? Oder lehnen wir das instinktiv sofort ab und sagen wir, das geht jetzt aber nicht mehr, ja? Weil Empathie gebührt nur den Opfern, nie den Tätern.
Ich erlaube mir jetzt da kurz eine Antwort zu geben. Ich glaube ja, nämlich dann, wenn ich Empathie so definiere, dass ich sage, das ist jetzt nicht moralisch sozusagen im Sinne Mitgefühl, sondern eine funktionale menschliche Eigenschaft. Ich kann mich in jemanden hineinversetzen. Ich kann verstehen oder versuchen zu verstehen, wie er fühlt. Und dann ist es vielleicht bis zu einem gewissen Grad, ich weiß es nicht, wie intensiv man sich sozusagen hineinversetzen kann, aber man kann sich vielleicht das eine oder andere dann vorstellen, dass Menschen in einer furchtbaren Zornes, Wut sozusagen, sich da in einer gewissen Weise außerhalb jeder zivilisatorischen Regelungen begibt. Also das wäre eine Antwort, die ich jetzt auf das gebe, weil es sehr stark, glaube ich, abhängt davon, was man jetzt unter Empathie versteht. Und meine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, geht eben genau in diese eher politische Richtung. Ich habe heute ein paar Mal gehört, es ist so wenig Empathie oder so. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die voll der Empathie ist, wenn man diese funktional definiert. Weil sonst wäre ein Erfolg des Trump niemals möglich. Oder auch, wir brauchen ja nur in den letzten Jahren hier in Österreich oder in Europa schauen. Die Politiker, die hier massiv sozusagen den Erfolgskurs steuern, können eines perfekt. Sich in das Großteil sozusagen der Wählerschaft hineindenken, hineinfühlen, hineinversetzen. Und sie machen das in einer perfekten Form, dass ich dich jetzt fragen möchte, wie können wir uns jetzt sozusagen mit unseren Spiegelneuronen dieser manipulativen Form der Empathie eigentlich entziehen?
Gibt es kleinere Fragen an? Aber ich glaube, dass das ja die Zwiespältigkeit jeder Kommunikation ist. Ich glaube, gerade die funktionale Empathie ist die, wenn es einen selber trifft, die man sofort durchschaut und die man überhaupt nicht glaubt. Also wenn jemand mir nur versichert, dass er mich eh versteht, weil er dann gleich unmittelbar nachher ein Parteibuch, eine Unterschriftenliste, neue Heizdecke, ich weiß nicht was alles, hervorzieht und sagt, das täte ich da jetzt gern verkaufen. Ich glaube, dass genau das ein Punkt ist, den man eben auch etwas satt hat in der Gesellschaft, oder? Diese. Bitte? Naja, aber vielleicht, ist es auch schwierig, das Manipulative zu durchschauen, wenn man sehr bedürftig ist, oder? Also in Liebesbeziehungen hat man das so ständig, dass man sich lieber anlegen lässt, bevor man gar nichts hat, oder? Sagen wir ganz grob gesagt. Also wir sind ja manipulierbar in unserer Bedürftigkeit und die, das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, wie gern wir das auch hören, oder? Das hören wir ja gern. Danke übrigens für das Kompliment zu dir.
Aber ich glaube, dass manche nicht weit bringen, was wir jetzt nicht so, was sich böse auf andere schreibt oder andere. Also rein jetzt von der Dinge, wenn du zu den Artikeln redest, mit je deftiger das geschrieben wird, umso mehr ist. Und das war eben meine Ding. Wie weit bringe ich so und so, dass mir das andere natürlich übel ist? Das war einfach mehr.
Da gibt es.
Ja. Den Gedanken des Manipulativen in der Empathie, den finde ich übrigens sehr spannend, dann könnte man weiterverfolgen. Ein Punkt, der mich immer sehr beschäftigt, ist der, dass man ja aus der Emotionsforschung weiß, dass mit steigendem Einkommen das Mitgefühl sinkt. Und da stellt sich die nächste Frage: ist Empathie oder auch. Selbst das ein Opfer des Kapitalismus und leben wir nicht in einer Gesellschaft. Warum gibt es eine Veranstaltung wie diese heute zum Thema Empathie? Das wäre doch auch die nächste Frage. Warum ist das gerade jetzt so ein Thema? Ja? Warum hat die letzte Flüchtlingswelle so viel mehr ausgelöst als die Flüchtlingswelle in Jugoslawien, wie es der Jugoslawienkrieg war oder die Ungarnkrise in den 50er Jahren. Man merkt, also ich persönlich merke schon, dass Empathie sowas wie ein Modebegriff worden ist, das man mittlerweile schon in Bewerbungsformularen ankreuzen kann. Ja, ich behaupte von mir selbst, ich bin empathisch, also ein guter Mensch, aber warum ist dieser Begriff momentan so, so da?
Ja, ich glaube, wir haben sie schon ein bisschen versucht zu fragen, was das ist. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich in der Öffentlichkeit immer janusköpfig. Auf der einen Seite verweist es auf ein Bedürfnis, auf der anderen Seite wird es auch sofort wieder ökonomisch eingesetzt, oder? Also es ist janusköpfig. Aber ich meine, wenn man es kritisch sieht, muss man sagen, wir deklinieren ja ständig alle dieses Vokabular durch. Und wo wir wirklich hängen bleiben, ist ja dann die Frage. Jetzt haben wir die Glückswelle gehabt, die Achtsamkeitswelle gehabt, jetzt haben wir die Empathiewelle. Also wir haben ja immer diese sozusagen Seelenwohlfühlwellen, die sie dann in vielen Metern Büchern und so weiter. Darum ist für mich, ich bleibe eigentlich dabei, dass ich mir denke, diese Empathie ist nett, aber mein Ziel wäre eigentlich, über die Liebe zu reden. Mhm. Weil ich glaube, dass der viel wichtigere Begriff ist, weil er über unser Menschsein wahrscheinlich noch viel mehr aussagt als die Empathie. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn man nicht empathisch ist, kann sich keine Liebe entwickeln, hat die Dame gesagt. Es gibt natürlich, also
dessen bin ich nicht sicher.
Wenn man die Frau Lieben ernst nimmt, die Lieben frei von Mitgefühl, das ist eine zufällige Namensgleichung da, dann versteht die ja Und der Liebe, sie sagt, das ist jetzt, klingt alles ein bisschen esoterisch, aber es ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von dem, was auch die religiöse Sprache meint. Die sagt, die Liebe kommt aus dem Nichts. Das heißt, sie ist sowieso da. Also die Frage ist nicht, ob ich sie schaffe. Also die Liebe ist gerade das, wo ich mich aus dem befreie, dass ich immer was tun müsste. Und dass ich ständig sozusagen in unserer menschlichen Tradition, wenn wir nicht tätig sind, dann sind wir nicht, ja. Sondern dass die Liebe, die ist. Und der David Steindl-Rast, der versucht ja zum Beispiel das so zu sagen, dass er sagt, es gibt mich. Also, dass ich bin, ist, dass ich gegeben bin. Jetzt kann ich sagen, aus einer Liebe, die sowieso ist. Aber das hieße dann, dass ich lieben kann, ohne dass ich, auch wenn ich eine schwierige Kindheit gehabt habe, auch wenn ich mieseste Voraussetzungen gehabt habe, auch wenn mir das keiner gelernt hat, könnte ich mich dem öffnen lernen oder könnte ich das wahrnehmen lernen, weil das ja sowieso da ist. Das ist nicht was, was ich sozusagen mir mühsam erarbeiten muss, sondern wo ich mich eher für das, was ist, öffne. Den Ansatz finde ich eigentlich schon schön, weil sonst bin ich in einer so einer trostlosen Situation, dass man denkt, scheiße, mit der Kindheit kann ich das abschreiben. Ja? Da will ich meinen Laptop jetzt so isoliert durch die Gegend hoppeln und irgendwann grabt mich hoffentlich irgendwer halbwegs würdig ein und das war's. Also das finde ich, wäre eine traurige Perspektive, wenn man mit der Kindheit alles abpacken müsste, weil man nur sozusagen eine Maschine sind, die irgendwie konditioniert wird und wenn die Maschine falsch programmiert ist. Und das, an das will ich eigentlich nicht glauben, dass unser Menschsein sich in diesem Maschinendenken irgendwie erschöpft.
Also ich bin ungefähr zur Halbzeit gekommen, also jetzt weiß ich nicht, was alles genau gefallen ist, aber was mir aufgefallen ist, ist, es ist ja recht viel vom Mitgefühl gesprochen worden, quasi als Definition von Empathie, was für mich Empathie noch ganz stark heißt und das ist, hat auch ein bisschen mit den politischen Sachen, die da gefallen sind, vielleicht zum dort zu einem gewissen Grad ist, dass es in erster Linie sieht, dass man einen anderen eigentlich versteht, dass man das, ja, hat vielleicht gar nicht unbedingt in zu Beginn mit Emotionen zum Teil, sondern es kann fast sogar Analyse sein. Das heißt, dass man sagt, okay, was geht da vor, was ist da los, dass man den anderen versteht. Also zum Beispiel auch, wie jetzt das Beispiel gefallen ist mit Stockholm oder politisch etc. Also das Mitgefühl ist für mich fast, ist vielleicht der zweite Schritt. Das heißt, wenn ich das quasi, sag ich jetzt mal, analysiert habe in dem Sinn und dann schaue ich, okay, wenn ich jetzt dann Menschen zum Beispiel helfen will, dann schaue ich, okay, wie finde ich einen Anknüpfungspunkt, wie zeige ich da Mitgefühl, damit ich dem dann vielleicht helfen kann, in der Art und Weise, wie er das oder sie das dann braucht quasi. Also so würde ich das eigentlich, Empathie schon auch mit Mitgefühl, aber eigentlich sicher das sogar ein Stück weit mehr als Analyse sozusagen. Genau.
Machen wir noch schnell die Runde sozusagen.
Und dann. Ja, ich glaube, am Anfang wurde das Herz angesprochen. Und ich glaube, du hast zum Schluss den Satz gesagt, wir sind keine Maschine. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir können, egal welche Kindheit war, mit unserem Herzen uns entwickeln. Und wenn sich zwei Herzen treffen, dann wird sicher was Gutes werden draus. Und ich bin zuversichtlich, dass die Liebe dann auch kommt.
Da hat es noch zwei.
Also mein Beitrag ist dann nicht so aufbauend. Mir ist immer wieder heute während dieses Gespräches der Kommentar eines trockenen Alkoholikers eingefallen. Der sagte, er ist immer wieder konfrontiert mit der Versuchung zu trinken in Momenten, wo er glaubt, er ist da drüber, dann erwischt es ihn. Aber nicht, dass er wieder trinkt, sondern eine der größten Versuchungen für ihn ist, ich brauche da nicht so viel zu spüren. Ich bin dann viel cooler, wenn ich das jetzt selber sage. Mir scheint, das ist schon auch ein Punkt, der da dazugehört. Ja. die Angst, so viel zu spüren.
Von der Verletzlichkeit.
Ja, ja, so. Ja. Als Mann nämlich auch, das ist ein Mann gewesen.
Wo ich hundertprozentig davon überzeugt bin, und da gebe ich der Dame vorhin recht, um Liebe am Leben zu erhalten, gehört für mich unbedingt Empathie dazu. Weil wenn ich nicht spüre, was mit dem anderen los ist, wenn ich nicht hinspüren kann, wie geht's ihm, ja, wie soll ich dann mit Mitgefühl allein keine Liebe nicht am Leben erhalten? Da braucht es ein bisschen mehr dazu. Das ist meine Meinung. Danke.
Ich glaube, ich fange das Ganze jetzt ein bisschen ein, sozusagen. Ich finde das auch sehr spannend, also meandern das ist, sozusagen, an welche Grenzen wir mit der Sprache auch stoßen, wo sozusagen persönliche Erfahrungen, wo wir an Begrifflichkeiten uns abarbeiten. Nur mal zum Lazarus-Druck, das gefällt mir ganz besonders gut, weil irgendwie ist ja das dann fast die höchste Form des Wahrnehmens, nämlich die des Zutrauens, ist ja auch was Zutrauens, weil wenn der sagt, steh auf und geh, dann traut er dem ja auch zu gehen. Ne? Mhm. Und das haben wir ja bei einem Stichwort, das vielleicht, bin ich jetzt da, durch die Erfahrung des Miteinanderredens, ist, dass vielleicht da, das ist ja auch eine Ermunterung. Mhm. Die Frage ist so zum Abschluss, ist vielleicht Ermunterung das, was wir überhaupt mehr brauchen wieder?
Mhm. Das kann sein.
Nämlich in dem Sinn, nicht zu machen, mach das für mich, sondern mach du, auch mit dem Hirscher, das hat mir schon gefallen. Wenn der sozusagen in einer höchsten Form empathisch war, dann muss er sagen, schau einfach, du kannst schneller sein wie ich. Das wäre ja sozusagen eigentlich das wir uns wieder ermuntern in die eigene Art des Gestaltens, die jeder individuell.
Ja, aber der Hirscher würde ja, wenn er sagt, jetzt fahre ich absichtlich langsamer, damit der Kollege gewinnen kann, genau das machen, was du zuerst gesagt hast, nämlich den klar machen, ja, oder? Ja,
sicher. So, jetzt los ist die Gewinner.
Weil der sagt, eigentlich bist du schwach, dass du gewinnst, aber weil es mir so leid tust, jetzt los ich dich, oder? Also dadurch mache ich ihn ja eigentlich klar. Aha. Und die Ermunterung heißt ja, vielleicht bist du gar kein Skirennläufer, vielleicht bist du Autofahrer, ich habe keine Ahnung. Ja. Also vielleicht solltest du überlegen, ob du wirklich als Skirennläufer weitermachst. Ja, also es gibt ja unterschiedliche Ermunterungen. Ja. Aber die Ermunterung ins eigene hinein, das ist, glaube ich,
das muss ich korrigieren. Ich habe viele Rennen vom Hirscher gesehen. Der Marcel Hirscher hat gesagt, der Bertiro wird den Riesenslalom gewinnen. Der Marcel Hirscher hat gesagt,
da brauchen
der
wir jetzt Christophus
ist der wesentlich bessere
Slalom. Toni Seiler haben sie auch mal gefragt, warum er so schnell ist. Hat er gesagt, ja, ich muss einfach den Ski laufen lassen. Ne? Das ist ganz einfach. Das ist zulassen, sozusagen. Ich glaube, das ist das Stichwort der Ermunterung, wo es uns vielleicht auch hingetragen hat, sozusagen, dieses. Also die Lazarus-Geschichte, das ist mir jetzt sozusagen auch die Dimension. Dass wir da sagen, nicht, ich stülpe über dich nicht mein Mitgefühl oder Empathie oder wie man auch immer sagen. Also die Begrifflichkeiten sind da sehr schwer. Wir haben auch sozusagen dieses Verstehen, mir hat das auch sehr gut gefallen, das Verstehen und auch Analyse. Das ist ja auch in mir. Wir docken das ja sehr schnell auch an die Emotion an. Mhm. Aber auch intellektuell verstehen, sozusagen, aber wenn es mal emotional, das wird vielleicht dann unter Umständen schlagend, wenn man der nicht sympathisch ist. Mhm. Aber ich kann verstehen, warum der so agiert und argumentiert oder das so macht, oder? Mhm. Da gibt es sozusagen auch eine Empathie des Hirns.
Aber die Ermunterung ist ein schöner Begriff, weil das heißt, dass ich eigentlich sozusagen so in meinen Möglichkeiten mir ein bisschen verschlafe. Und dass irgendwer sagt, jetzt werd munter.
Lazarus, ja.
Nützt das, was in dir
ist? Und der sagt dann sozusagen zu seinen Schwestern wieder Lazarus und dir, halt's ihn bitte nicht davon, genau. Auf, lass ihn einfach, ja, genau. Sozusagen. Ja.
Genau. Und das Aufhalten hat aber leider oft was mit Mitgefühl zu tun.
Ja, eben.
Weil er halt so ein armer Bub ist, der Lazarus, oder? War als Kind schon so schwächlich, halt auch wieder
schwächer. Jetzt ist er gestorben auch noch.
Ne? Gestorben ist er jetzt auch noch.
Also ist für möglich halten, dass der, da geht es ja sozusagen auch, die, auch für möglich halten, dass der lebendig ist, dass er eben nicht
genau.
gestorben ist.
Ja, genau. Genau.
Ich glaube, das ist ein guter also Endpunkt sozusagen. Ich danke dir sozusagen. Ja. Ich danke auch sozusagen für dieses Experiment, für dieses Versuchen, auch gemeinsam um große Begriffe zu kreisen, aber die uns offensichtlich alle beschäftigen in irgendeiner Form. Ne? Und eigentlich mit der Aufforderung, dass wir uns sozusagen gegenseitig immer wieder ermuntern. Nicht nur zum eigenen Vorteil vielleicht. Ne? danke, Christine.
Gerne.
Und in diesem Sinne eine gute Karwoche und frohe Ostern sozusagen. Die Auferstehung hat ganz viel mit dem zu tun. Ne?
Genau.
Frohe Ostern. Kommen Sie wieder in den Salon. Am Ostermontag haben wir kein Programm. Haben wir kein Programm sozusagen. Aber dafür gibt es am 24., das ist heute in zwei Wochen, eine Überraschung, die wir ungefähr Wochen vorher bekannt geben. Ich weiß schon, aber ich sag's noch nicht. Es kommt erst einmal Ostern.